Hauptsache religiös. Eine gute Einführung, weil so geschieht es in unserer Welt. Von allem, was aber eben diese Soße Hauptsache religiös rüber. Hauptsache, wir machen irgendetwas. Gestern hat meine Frau ja hier beim Frauenfrühstück gesprochen und das Thema war ja die Suche nach mir selbst. Selbstfindung, Selbsterlösung, ein Riesenthema in unserer Zeit. Als wir in Bad Kissingen gestern spazieren gegangen sind, da haben wir auch einen schönen Garten gesehen. Und da hieß es in diesem Garten, dass einiges da angeboten wird in diesem Labyrinth. In diesem Labyrinth war es wohl so, dass in diesem Rasenlabyrinth, wie es hier heißt, verliert man sich nicht. Im Rasenlabyrinth findet man sich. Da kann man also auch sich selbst finden. Dient es? Die Selbsterlösung, die Selbstfindung, Hauptsache religiös. Das Thema heute, und ich glaube, das ist mitten im Zeichen unserer Zeit. Mitten da drinnen. So sagen wir gehen zur Gemeinde, wir gehen zur Kirche, Hauptsache, wir gehen hin. Es ist in Ordnung. Wenn wir hingehen, ist alles abgedeckt und alle sehen es. Du bist fromm und es gehört einfach dazu. Und dann, ja, soll es in Ordnung sein. Aber die Religiosität wird auch immer mehr gelebt in anderen, in unsichtbaren Wesen. Wir sehen es alleine schon in dem, was in Deko angeboten wird. Allerhand Elfchen oder Gnomen oder Engel, mit Weihnachten natürlich. Und dann befragt man allerhand Kalender. Mandala-Kalender, Mondkalender, die Hexen werden befragt. Hauptsache, wir finden mehr Information über unser Leben und wie es weitergeht, als was wir alltäglich so mitbekommen. Da finden wir, es wurde schon angedeutet, auch in der Einführung, in unserer Zeit genügend Angebote und natürlich ein bisschen Dalai Lama. Und Dalai ist natürlich in der Öffentlichkeit sehr bekannt, gerade in unserer Zeit, in dieser Zeit, wo Tibet in den Nachrichten ist. Was sagt der Dalai Lama zum Thema Religion? Religion hilft immer, wenn man sie richtig und ernsthaft ausübt. Also, da könnte diese Aussage, Hauptsache religiös, schon vorhanden sein. Es hilft, wenn man sie richtig und ernst ausübt. Egal welche Religion, so scheint es hier zu heißen, da ist es Hauptsache religiös. Nun, ich selber, ich bin eigentlich gar nicht so religiös erzogen. Meine Eltern waren, grob gesagt, Humanisten. Sie hatten eigentlich nicht mit der Kirche am Hut und ich konnte mir auch da nicht so viel mit aus. Es war wohl so, dass meine Eltern mal zu etwas Christlichem gingen. Und als junge Bursche durfte ich mal mitspielen, mit so einer Art Weihnachtsspiel. Ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich habe später festgestellt, dass ich mit Christentum nichts anfangen konnte. Das war meine größte Erinnerung an den Christentum überhaupt gewesen, ein Kamel zu sein. Nun, ich habe gesucht, weil ich doch Fragen hatte nach dem Sinn meines Lebens. Und so habe ich mich aufgemacht, habe angefangen zu reisen und reiste, nachdem ich Abitur gemacht habe, nach Brasilien, nach Südamerika. Und da habe ich viel Abenteuer erlebt. Auch eine frustrierende Liebesaffäre. Und ich sagte mir, mein letztendliches Ziel kann man nicht nur in der Liebe liegen. Es muss Ziele geben, die darüber hinausgehen. Mit der Kirche konnte ich nicht viel anfangen. Es war mir langweilig. Wie in dieser Evangelisakademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude? Und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. So sah für mich Kirche aus. Erschien mir, da läuft doch überhaupt nichts. Als ich dann angefangen habe, weiterzureisen, nachdem ein Nachbarsmädchen mir auf Lamas hingewiesen hatte, die in Indien leben würden, dann bin ich da hingegangen. Und da habe ich dann verglichen und diese bunten Farben gebracht. Diese schweren Gebete der Mönche. Diese mystischen Ritualen, die schienen mir wirksam zu sein. Ich dachte, probierst du aus. Schmeckt bestimmt gut. So habe ich mich darauf eingelassen. Ich bin dahin gereist, habe den Orten besucht, wo die Lamas sich aufhielten. Und so machte ich meine erste Erfahrung. Und ich dachte, wow, da geht was von aus, wenn da jetzt Hunderte von Mönchen zusammen beten. Da war schon eine gewisse Power, eine Kraft spürbar. Nun, zu dem Thema, Hauptsache religiös. Ich möchte es ein bisschen so angehen, dass ich verschiedene Stufen oder vielleicht auch Erfahrungen der Religion oder Religiosität anspreche. Ich möchte es auch so nennen. Eins ist Religion, andere ist mehr Religiosität. Ich werde auch erklären, wie ich das jeweils definiere. Und dann möchte ich ansprechen, was eigentlich ja, Gottesdienst ist. Nun, zunächst mal ein Text aus der Bibel. Da ist im Neuen Testament Folgendes ausgesagt von Paulus. Er schreibt den Korinther in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Nun, wenn wir heute denken, da gibt sie, diese Eifer, diese Fundamentalisten, Terroristen, gefährlich sind sie. Pass auf, wenn es um Eifer geht, wenn einer zu fanatisch mit der Religion umgeht, das könnte nur gefährlich sein. Aber Paulus möchte sein Eifer weiter erläutern. Er sagt Folgendes, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Aber dann kommt bei ihm, nachdem das geschehen ist, offensichtlich Furcht auf. Und sagt er, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, diesen Text möchte ich mein Predigt auch zugrunde legen, aber zunächst noch mal einmal zurückgekommen auf dieses Thema Eifer. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, religiöser Eifer. Paulus sagt an anderer Stelle auch etwas über Eifer. Er spricht dabei von seinem Volk, das Volk der Juden, und sagt über sie, ich gebe ihnen, das ist dieses Volk der Juden, Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Also es können Menschen da sein, die Eifer haben, die sehr religiös sind, aber nicht die richtige Erkenntnis haben. Und ihre Eifer geht offensichtlich in eine falsche Richtung. Paulus erkannte das bei seinem eigenen Volk, das Volk der Juden. Obschon sie irgendwie Gott kannten, haben sie doch mit falschen Mitteln versucht, diesen Gott zu erreichen. Nun, da drin liegt das Thema Religion. Religion wird in einem Lexikon erklärt mit dem einfachen Wort Gottes Ehrfurcht. Gottesfurcht oder Gottes Ehrfurcht? Eine schlichte Definition. In späteren Definitionen finden wir schon, dass diesen Begriff Gott nicht mehr so zentral steht. Da wird zum Beispiel gesagt, dass Religion das positive Verhalten sowohl des Einzelnen als auch einer gesellschaftlichen Gruppe gegenüber einer überweltlichen und zugleich weltüberlegenen Macht. Also hier wird nicht mehr Gott genannt, sondern eine Macht. Diesen übersinnlichen, eine weltüberlegene Macht. Aber hier geht es offensichtlich um etwas Neutraleres. Denn nicht allen Religionen können, wie es die Christen vielleicht können, etwas mit Gott anfangen. Deswegen wird es jetzt allgemeiner gefasst. Religion müsste man folgendermaßen sehen. Hier geht es darum, dass es in dieser Welt natürlich verschiedene Religionen gibt, wie Buddhismus, Hinduismus, Esoterik, Islam, Judentum, Christentum. Man könnte auch viele andere dazu auflisten. Und alle diese Dinge werden betrachtet als ein Mittel zum Zweck. Das heißt, man übt bestimmte Tätigkeiten aus, bestimmte Praktiken, man bringt Opfergaben oder was auch immer man tut. Es geht darum, dass man das richtige Verhalten hat, um dann vielleicht religiös zu sein oder Religion auszuüben. Nun, als ich Buddhist geworden bin, habe ich das dann auch festgestellt. Ich habe dann danach geschaut, war dann in Indien, in Nepal, als ich Buddhist wurde, wie die Tibeter so handeln. Das sind sehr religiöse Menschen. Ich habe gesehen, dass manche Pilgerwege sich lang aus dem Staub werfen. Und dann habe ich gedacht, wenn die sich so verhalten und so religiös sind, musst du das auch machen. Dann habe ich mich an einem bestimmten Ort 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Ich wollte auch diese Übungen tun, damit ich in ein religiöses Gefühl käme. Mir war das wichtig. Aber es hieß, du musst bestimmte Leistungen erbringen. Ich habe dann die Hinduisten beobachtet. Wir waren da vor einigen Jahren bei einem Fluss, Ganges, einem heiligen Fluss in Indien. Und wir haben gesehen, wie die Leute sich da gewaschen haben und bestimmte Rituale abgehalten. Manche haben sogar das Wasser des Flusses getrunken, weil sie so heilig waren. Und ich dachte, huwei, wie überlebt man solches? Weil ich habe gesehen, was sie alles in den Fluss geworfen haben. Nicht nur die Asche von verstorbenen Menschen, sondern sobald die Menschen, die Kühe waren sowieso heilig waren, wurden sie als Ganzes in den Fluss geworfen. Die Kühe sowieso. Dann heilige Menschen. Wir sind da mit einem Boot gefahren und mein Bootsfahrerführer sagte zu mir, wenn ich 2 Tage nicht in den Fluss baden gehe, dann fühle ich mich irgendwie so unrein. Ich dachte, ich habe es ihm nicht laut gesagt, wenn ich einmal drin baden gehe, dann fühle ich mich unrein. Aber das sind einfach die Gebräuche, das sind Menschen, die religiöse Übungen tun und dann meinen sie dadurch reiner, besser zu werden. Viele Inder machen Pilgertouren, nicht nur die Menschen, sondern die Kühe, die sieht man auch überall zwischendurch pilgern. In der Esoterik, da gibt es auch viele Dinge. Man meditiert, man übt Yoga aus. In dem ganzen Bereich des Wellness werden vielen Praktiken und Tätigkeiten angeboten, die man tun kann, die man leisten kann. Und damit bekommt man vielleicht das Geschenk, ein bisschen Ruhe, ein religiöses Gefühl, ein erhabenes Gefühl, mehr Lebensqualität, wie man es auch nennen will. Vielleicht Nirvana. Die Moslems, bei denen ist es ganz klar. Manche behaupten, da ist wenigstens klar, was man tun soll. Es wird vorgeschrieben. Die 5 Säulen ist, dass man eben das Glaubensbekenntnis sagen soll, dass man 5-mal am Tag beten soll, dass man den Fastenmonat Ramadan halten soll, dass man Almosen geben soll oder wenigstens einmal im Leben nach Mekka fahren soll. Alles klar festgelegt, wie man sich verhalten soll. Bei Juden, nun, da war es ja auch klar, schon zur Zeit Jesu, sie taten viele religiöse, auch in der Schrift vorgeschriebene Handlungen und meinten schlicht dadurch gerecht zu werden. Jesus hat zu kämpfen mit solchen. Er sagt in Matthäus 23, Abvers 24 folgendes über diese religiöse Führer, Pharisäer, Schriftgelehrten, ihr blinden Führer, sagt er, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wie ist das möglich? Ihr macht schon ein Witz der Jesus hier. Aber er möchte die Sache der Religion auf den Punkt bringen. Er sagt, wehe euch, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel verreinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Nun, das ist vielleicht eine Definition für Religion. Man poliert das Äußere auf, sieht alles schön aus, alle sehen, ich gehe zur Kirche, ich mache diese Praktiken, ich opfere oder was auch immer ich mache, sieht gut aus. Aber inwendig hat keine Änderung stattgefunden. Nun, so ist es auch im Christentum. Da werden auch viele Traditionen und Regeln vorgeschrieben und da kann man sich fragen, wenn man das nur tut, hat man dann verstanden, wo es darum geht? Oder übt man nur Religion aus? Religion, und so definiere ich jetzt Religion, so könnte man es sagen, ist das Halten von Regeln und Geboten, damit eine gewisse Reinheit gewährleistet werde. Das ist Religion. Nun gehen wir weiter, denn interessant ist, dass Religion in unserer Zeit wirklich wieder in ist. Man soll religiös sein. Sogar für Wirtschaftsunternehmen ist Religion kein Tabu mehr. Hier finden wir in einer größeren Schweizer Firma, wo ja im Eingangsbereich 5 riesen Buddhas aufgestellt sind, das praktiziert. Religion wird gleich vorne am Eingang präsentiert. So haben Trendforscher Folgendes ausgesagt. Sie gehen davon aus, dass weitsichtige Unternehmen Raum schaffen werden für Mitarbeitermeditationen, Gottesdienste und für Gesprächsangebote zu spirituellen Themen. Also sogar in der Wirtschaft wird Religion ernst genommen. Aber was wird gemeint? Hier wird nicht eine bestimmte Religion angesprochen, vielleicht mehr in dieser Art, Hauptsache religiös. Du machst irgendetwas, du praktizierst irgendetwas und hältst den Frieden mit den anderen. Es geht hier vielleicht mehr, wenn es um Meditationen zum Beispiel geht, um Gefühle, religiöse Gefühle. Und in diese Gefühle sind wir doch alle eins, wenn wir es nur richtig praktizieren, wie wir es auch von Dalai Lama gehört haben. Hier zeigen manche Religionsführer in Aachen, wie sie Hand in Hand durch die Straßen gehen, dass sie miteinander Frieden halten, dass sie doch alle Menschen sind mit religiösen Übungen und vielleicht Gefühlen und darin kann man sich einigen. So der Dalai Lama noch einmal, der häufig in solchen Foren zu finden ist: Religion ist hilfreich, wenn sie gut und tolerant ist, wenn sie Verständnis und Verzeihen lehrt. Nun, so soll Religion sein. Egal, was Religion zum Ausdruck bringt, was in der Religion gebetet wird, es soll ein tolerantes, ein gutes Gefühl hervorrufen, wo Verständnis für anderen gelehrt wird und Toleranz. Religiosität. Nun, hier kommen wir in einen Bereich, was vielleicht heute ernst genommen ist. Und das ist nicht ein Bereich, wo der Dalai Lama ernst genommen wird, denn der Dalai Lama ist auch nicht bei all seinen buddhistischen Brüdern so beliebt. Manche sagen, der Dalai Lama ist viel zu weltoffen. Er hält sich nicht an die Vorschriften der tibetischen Religion. Er geht zu viel auf den anderen Menschen zu. Nun, hier ist es so, dass der Dalai Lama, seine neue Biografie, wird er auch ein Mystiker genannt, mehr auf diese Erfahrungsebene geht und versucht, über diese Ebene verbindend zu wirken. Nun, da ist es so, in Religiosität könnte man sagen, ob es um Buddha, um Shiva, um Mana, um Allah, Gott oder Christus geht, all das wird als eine gewisse Kraft erfahren oder gefühlt. Da sind sich alle Religionen einig. Ich habe das natürlich ausgeübt. In meinen Meditationen habe ich mich geöffnet. Und tatsächlich kam eine gewisse Kraft in mir. Ich habe diese Kraft gespürt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal, als ich meditiert habe, in einer Gruppe von Buddhisten auf einmal aus meinem Körper herausgezogen wurde. Und ich fühlte mich erhoben in andere Sphären, habe Lichtwesen gesehen und dachte, wow, wunderbar. Wenn ich diese Erfahrung bloß festhalten kann, dann bin ich da, dann bin ich erleuchtet, dann schwebe ich auch im Alltag immer so einen halben Meter über den Boden. Und das war meine Vorstellung von Erleuchtung. Du schwebst über den Boden, hast kein Leiden, kein Problem. Du bist in religiöse Erfahrungen praktisch erhaben. Nun, es geht häufig in der Religion darum, dass man sich eins macht mit der Gottheit, dass man sich da völlig mit identifiziert. Dieser hinduistische Mann hat das sogar in seinem ganzen Äußeren zum Ausdruck gebracht. Er hat sich so gekleidet und angestrichen wie einer der hinduistischen Gottheiten. Und so macht er sich rein auch äußerlich, aber vielleicht auch innerlich eins mit diesen Wesenheiten. Dann finden wir hier immer mehr Läden. Da stehen Buddha-Statuen, da kommt man rein, ist schöne Musik, ganz harmonisch, da sind Weihrauchstäbchen und da ist es wohlfühlend. Hier heißt es über diesen Laden Energy World. Es geht um Energie. Es geht um eine Erfahrung und die möchte man machen. Elke hat sich gestern auch in diese Tätigkeit als Esoterikerin gezeigt, so sah sie damals aus, recht alternativ, als ich sie kennenlernte. Nun, sie war auch beschäftigt mit dem Machen von, ja, besonderen religiösen Erfahrungen. Sie hat gestern auch davon gesprochen, dass manche Zeichen dieser Kraft, diese kosmische Kraft, die man erfahren wird, immer mehr in diese Welt vertreten werden. Wie auch dieses Zeichen des Yin und Yang zum Ausdruck bringt, das ist ein Zeichen der kosmischen Kraft Qi oder Qi, mit Qi geschrieben. Dieses Yin und Yang ist also eine kosmische Kraft, die man erfahren kann, wo man durch geheilt wird, wo man Harmonie durch erfahren kann oder wo man mit Mann in Harmonie kommen soll. Diese Angebote finden wir in Reiki, Tai Chi, Aikido, Qigong. Es gibt viel mehr noch Angebote, die alle diese Qi-Kraft im Mittelpunkt stellen. Nun, solche Kraftserfahrungen ist Zeichen einer Religiosität. Hier ist es so, Buddha ob Shiva ob Mana oder auch Qi oder Allah oder Gott oder Christus, alle als Kraft erfahren werden. Es geht um Religiosität und ich habe Religiosität folgendermaßen definiert. Religiosität ist das Erfahren einer transzendenten Dimension, das heißt einer Dimension, die über diese Welt hinausgeht, damit den Eindruck von etwas Göttlichem oder vielleicht so etwas Gutem oder Heilsamem entsteht in meinem Leben. Das ist Religiosität. Es muss nicht Gott sein, alles ist nur Heilung oder ein Wohlgefühl, ein erleuchtetes Gefühl. Nun, wir sehen hier zwei Richtungen, was Religion angeht. Religion kann erfahren werden als das Halten von Geboten und ist Mittel zum Zweck. Religion kann auch Religiosität sein, wo es darum geht, eine Erfahrung zu machen. Und Hauptsache religiös wird dann gesagt, wo ich einfach in ein religiöses Gefühl komme. Paulus, er eifert. Und lass ihn noch einmal zurückkommen zu seinem Eifer. Es ist ein gefährlicher Ausdruck, heute von Eifer zu sprechen. Aber er eiferte um Folgendem. Er sagte, ich habe euch denn verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Jesus Christus eine reine Jungfrau zuführte. Also sein Eifer hat einen bestimmten Zweck, nämlich eine Verlobung zwischen uns Menschen und Jesus Christus zustande zu bringen. Da war Paulus Eifer darauf ausgerichtet. Und das ist für ihn, man könnte sagen, wahrer Gottesdienst. Wahrer Gottesdienst, da geht es um Jesus Christus und ihm als eine Beziehung. Wir treten in eine Beziehung zu einer anderen Person. Und in dieser Beziehung ist es so, dass die andere Seite die Initiative ergreift. In der Bibel wird gesagt, dass es so sein soll, nach Gottes Ordnung, dass die Männer die Initiative ergreifen und auf die Frauen zugehen. Traditionell ist es ja auch so, heute in unserer Zeit, dass eigentlich, nicht mehr in unserer Zeit, aber früher war es so, dass die Männer die Frauen zu Ehe fragen sollten. Sie sollten auf die Frauen zugehen. Häufig ist es heute anders. Aber Gott hat eigentlich diese Ordnung so auch bestätigt. Und hier ist es auch so, wir werden nur als Menschen in der Position der Frau dargestellt. Und Jesus ist der Ehemann. Und nun soll eine Verlobung stattfinden. So wie es Gott sieht, kommt nun der Mann auf diese Frau zu. Das heißt, Jesus Christus kommt auf uns zu. Er gibt das erste Ja-Wort. Und darauf, so will er es, sollen wir reagieren. Wir sollen dann eine Antwort geben, wie vom Traualtar eigentlich immer noch ausgedrückt wird. Erst wird der Mann gefragt, willst du diese Frau und so weiter zu deiner Frau nehmen und bei ihr bleiben bis tot und so weiter. Na, sagen wir ja, halten wir uns daran. Nun, dann sagt der Mann ja und also besser wäre, wenn ich sage, mit Gottes Hilfe. Denn allein kann er vielleicht ahnen, dass es nicht so leicht ist. wenn man so in der nüchternen Realität schaut. Ne? Und so sagte ja. Und dann wird die Frau gefragt. Erst wird der Mann gefragt, dann wird die Frau gefragt. Ja, willst du auch diesen Mann und so weiter ihm dich unterordnen? Oh, meine Frau hat Schwierigkeiten gehabt, das zu sagen. Deswegen hat sie dann eine andere Formel gefunden. Aber auch diese Formel war schwer genug. Also, sie hat das dann gesagt und dann sagte sie, ja, mit Gottes Hilfe und so weiter. So ist es bei uns auch. Jesus ist der Erste, der sagt, mit Gottes Hilfe will ich diese Frau, das sind wir Menschen, zur Frau nehmen. Ja, mit Gottes Hilfe, hat Jesus gesagt. Nun, wie gewaltig, und nun werden wir gefragt, sagen wir dann auch ja zu diesem Ehemann, der um unsere Hand gefragt hat und mit uns in eine Beziehung treten möchte? Nun, das in Beziehung treten ist ganz zentral. Und darin kommt wahre Gottesdienst zum Ausdruck. Wie fängt dann diese Beziehung an? Nun, eigentlich recht ähnlich wie in einer Verlobung oder wie in einer Hochzeit, dass man einfach ein Ja-Wort einander gegenüber ausspricht. Zunächst mal sagt Johannes in Johannes 1,12, wie viele ihn, und mit ihn ist Jesus Christus gemeint, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nun, wir müssen jetzt lesen und verstehen, was hier gesagt wird. Häufig habe ich mit jemand ein Vers wie diesen gelesen und habe ich gefragt, wie wird man ein Kind Gottes? Und dann sagt die Person glatt zu mir, durch die Taufe. Ich sage, wie bitte? Das steht doch überhaupt nicht da. Hier steht was anderes. Nun, dann habe ich es nochmals gelesen, dann kommen sie, ja, irgendwie glauben und so weiter. Ja, glauben durchaus. Aber ich sage, was heißt glauben? Nun, glauben heißt es, Jesus Christus aufzunehmen. Wie wenn ich einen Geliebten finde und sage, diese Geliebte, die ist mir so kostbar, ich schließe diese Person in mein Herzen. So nehme ich eine Person auf. Und so ist es auch hier. Ich werde ein Kind Gottes, wenn ich Jesus aufnehme. Nun, wie mache ich das? Ist ja irgendwie etwas schwierig, weil ich jetzt es mit einer unsichtbaren Person zu tun habe. Wie mache ich das? Nun, Paulus geht noch ein bisschen klarer auf diese Situation ein und er sagt in Römer Kapitel 10, Vers 9 folgendes. Denn, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten aufweckt hat, so wirst du gerettet. Also, was hier ansteht, ist zweierlei. Eins, wir sollen glauben mit dem Herzen, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt ist. Das heißt übersetzt, dass wenn er aus den Toten auferweckt ist, er nicht tot ist, sondern lebendig. Das heißt übersetzt, es macht Sinn, ihm anzusprechen. Wir sprechen nicht mit einem Toten, sondern mit einem Lebendigen. Und dann soll ich, wenn diesen Glauben, er ist wirklich auferstanden, er lebt, wenn ich das angenommen habe, wenn ich das so auch erkenne, anerkenne oder spüre, dann soll ich ja auch mit meinem Munde zum Ausdruck bringen, Jesus Christus ist der Herr. Der Herr. Nicht nur mein Herr. Der Herr. Wenn das so ist, dann mache ich ein Bekenntnis über eine Realität, die von Gott aus uns auch offenbart wurde, wer Jesus nämlich ist. Er ist der Herr. Er steht über alle Mächte und Kräfte, alle Angebote von Engeln, religiöse Art. Über all diese Dinge ist auch er Herr. Das zu wissen, verlangt uns einiges ab. Ich möchte kurz erzählen, wie das bei mir ging. Ich war ja dann schon 7 Jahre Buddhist. Als wir in Australien angesprochen wurden, es nahm uns ein junger Mann mit, der hat uns, wir waren ja am Trampen mitgenommen, war sehr gut gelaunt, unglaublich gut, Und wir waren skeptisch, haben gefragt, ob er irgendwas geraucht hätte. Und er meinte, nein, nein, er sei so gut gelaunt wegen seiner guten Beziehung mit Jesus Christus. Interessant, dachten wir. Es gibt viele Wege nach Rom. Er fragte so, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Meint er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, wollten wir. Dann meint er, müsst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Nun, wir waren dabei. Am Sonntag waren wir da. Es war nicht so eine richtige Kirche, es war ein Schulgebäude. Und als der Gottesdienst anfing, haben diese Leute diesen Gott angebetet und gelobt, als wäre er wirklich da. Als sei er eine Realität. Ich dachte, wow, habe ich noch nie erfahren. Diese Menschen scheinen es ernst zu meinen. Am Ende des Gottesdienstes kam dann eine Frau auf der Elke zu und fragte ganz direkt, du, darf ich mit dir beten? Elke, ein bisschen skeptisch, hat gedacht, ich frage den Martin. Sagt sowieso immer nein. Aber hier sagte ich zu ihrer Überraschung sofort, ja, machen wir. Ich komme mit. So gingen wir nach draußen und da hatte sie noch den Pastor dazu geholt und schon fing er an zu beten. Ich sah zu, wie innerhalb kürzester Zeit, gestern hat Elke das erzählt hier bei den Frauen, sie angesprochen war. Und wie diese Frau ihr dann half, ihr Leben Jesus zu übergeben. Es war wunderbar. Ich dachte, wow, jetzt endlich ist die Elke eine echte Christin geworden. Sie hat immer behauptet, sie sei Christin, aber sie war eine volle Esoterikerin. Und jetzt ich, einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen, dachte ich. Hauptsache religiös, sehen wir? Mitten im Thema. Nun, die Frau ließ nicht locker, drehte sich sofort um zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Naja, ich wollte schon mal eine christlich-religiöse Erfahrung machen. Ich hatte schon viel Erfahrung mit buddhistischen Gebeten gehabt. Aber ich wusste nicht, wie das geht. Und da schlug mir nach einem Gebet diese Frau vor, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ja, ich dachte, ich weiß ja nicht, wie man christlich betet. Dann muss ich das mal nachmachen. So sagte sie als erstes folgendes Gebet. Sie sagte, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Dachte ich. Augen hatte ich zu. Sie wartete, bis ich diesen Satz nachsagen würde. Aber in mir lebte ein enormen religiösen Stolz. Ich meinte, ich bin ein guter Buddhist. Nach 7,5 Jahren tibetischer Buddhist gewesen zu sein, bist du schon auf eine höhere Bewusstseinsebene angekommen, so dachte ich. Das willst du nicht loslassen. Ich war empört. Ich wollte schon Nein sagen. Als mir da ein Wort des Buddha einfiel, der hat mal gesagt, dass wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha sagt, dann musst du es machen. So ging ich nach buddhistischer Art in mir und prüfte und merkte diesen religiösen Stolz, diese Rebellion, ich wollte das nicht. Merkte aber auch außerhalb von mir, dass diesen Jesus Christus, wozu sie ja gebetet hatte, da war. Und ich merkte, dass seine Gegenwart außerhalb von mir klarer war, wahrer war und größer war als meine Widerstand in mir. Und als ich das verglich, dann dachte ich, okay, wenn du ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt für den Größeren, den Klareren und den Wahreren entscheiden. Und habe dann trotz meines Widerstandes mich entschlossen, das zu sagen. Ich sage mich los von allen anderen Religionen. Puh, ich sagte das so leise, fast in der Hoffnung, niemand würde das hören. Aber wenn wir was sagen im Gebet, Gott oder Jesus, die haben solche gute Ohren, die haben es gehört. Sehen wir, da geschah was. Erst da war in mein Leben, in mein Herzen Platz entstanden. Mein Herz war voller Religion, voller Ausübung, voller Erfahrungen und ich war stolz auf diese Erfahrungen. Ich habe auch faszinierende Erfahrungen gehabt. Das war enorm und die wollte ich nicht so mal loslassen. Deswegen war mein Herz voller Stolz. Pass auf, Leute, wenn ihr vielleicht religiöse Erfahrungen gemacht habt oder euch bestimmt auch sehr fromm verhalten habt, dass euch das nicht zum Hindernis wird. Lasst euer Herz da nicht von voll werden. dann kann keine Beziehung zu Jesus Christus in euer Leben sich durchsetzen. Nun, hier entstand eine Sache, die so klar war und so war. Es konnte erst Beziehung entstehen, nachdem Religion und Religiosität abgesagt wurde. Das heißt, das Ja zu Jesus beinhaltete ein Nein zu den anderen Religionen, die ich anhing. Und es wäre egal, welche Religion. Es könnte sogar die christliche Religion sein, wenn es nur Religion ist. Oder bestimmte tolle Erfahrung religiöser Art. Davon muss ich mich loslassen, lossagen, um eine Beziehung zu Jesus Christus anfangen. Und damit sage ich aus, ja, er ist der Herr. Er ist der Herr über alle religiösen Erfahrungen, über alle religiösen Praktiken, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe oder die diese Welt jemals geleistet hat. Er ist der Herr. Und wenn ich sage, er ist der Herr, dann muss ich gegenüber anderen Herren sagen, nein, nicht mit dir. So fing für mich eine Beziehung an. Dieser wahre Gottesdienst fing ja damit an, dass Gott anfing, mir zu dienen. Er kam zu mir. Das war die Umkehrung. Es war nicht meine Praxis, meine Mühe, meine Fähigkeit, die zu ihm hindrang. Nein, er kam zu mir. Und dadurch entstand eben diese Beziehung. Wahrer Gottesdienst ist somit das in Beziehung treten oder auch das in Beziehung stehen zu einem Gott, der selbst alle Voraussetzungen zu dieser Beziehung geschaffen hat. Das ist wahrer Gottesdienst. Wahrer Gottesdienst fängt also bei Gott an und nicht bei uns. Wahrer Gottesdienst bedeutet eine Beziehung. Und diese Beziehung soll einen klaren Anfang haben. Wie bei einer Hochzeit, wo der eine Ja sagt, der Mann als erstes, dann die Frau, wir. Auch Ja. Und wie es Paulus sagte, sollen wir dieses Ja auch mit unserem Munde bekennen. Wir sollen ihm laut sagen, ja, ich will. Ich bekenne mich dazu, du bist der Herr. Eine wunderbare Sache. Also wenn ihr meint, ist jetzt dann alles angefangen, aber ich habe es noch nicht laut gemacht, dann macht das. Aus reinem Gehorsam Gottes Anliegen und sein Wort gegenüber. Macht das. So fängt es an. Aber wenn es angefangen hat, ist es so gefährdet. Pass auf. Darum sagt Paulus die Christen in Korinth, die Christen, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Hier sehen wir, dass diese Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus das Ziel ist, aber dass die Gedanken angefochten werden und dass in uns Gedanken gesät werden, die uns davon wegziehen. Aus dieser Beziehung heraus, so hat die Schlange zum Beispiel zu Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Es geht um euch. Ihr werdet selbst göttlich sein. Ihr werdet solche tolle Erfahrungen machen. Also Erfahrungen, er hat das Bild, glaube ich, gestern auch gezeigt, wie diese meditative Erleuchtungserfahrungen. Hier in diesem Bild, in einer christlichen Zeitung aufgenommen, heißt es, beten ist mehr. Beten ist nicht nur in Kommunikation treten, beten ist, das machen eine Erfahrung. Und diese Erfahrung ist eine meditative Erfahrung. Es ist eine mystische Erfahrung. Es geht über alles hinaus, was du jemals in Beziehung durch normalen, ausgesprochenen Gebeten machen kannst. Das Ziel der Mystik ist ja, eine Einheitserfahrung zu machen, ohne eine Form von Dualität. Und diese Einheit wird genannt Unio Mystica, eine mystische Einheit. Am Ende bleibt weder ich noch Gott, alles fließt zusammen in eine umfassende Einheit. Angebote wie diese werden in den Gemeinden immer mehr gefunden. Es sind ja die Christen, die auch gefährdet sind. wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, soll eure Gedanken abgezogen werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Diese Einfalt ist wie ein Kind, was mit seiner Mutter, mit seinem Vater kommunizieren will. Kommunikation ist das Zentrum einer Beziehung und nicht die Erfahrung. Nun, Meister Eckhart wird immer mehr erwähnt, er soll ein christlicher Mystiker gewesen sein. Was hat er zum Beispiel erwähnt? Er sagt, darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache. Denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Leute, wenn wir das doch lesen, was der Mann von sich gibt, dann erkennen wir doch, wo es hier drum geht. Er will erstmal und bittet Gott konkret darum, dass er sich selbst wegmacht. Und dass er zu der Erkenntnis kommt, dass sein Sein oberhalb von Gott steht. Das finden wir auch in der Bibel vertreten. Aber aus dem Munde von einem Wesen, was der Widersacher Gottes geworden ist, Satan. Ich wollte mich erhoben, sagte er. Ich wollte mich erheben über den Thron Gottes und über allen Herrschen. Nun, hier wird es konkret zum Ausdruck gebracht. Er sagt sogar, aus diesem, Meister Eckhart, stammt oberhalb von Gott, meint Eckhart, sich als sein eigener Schöpfer zu erkennen und sagt, ich war Ursache meiner selbst. Er ist nicht nur sein eigener Erlöser, sondern auch sein eigener Schöpfer. Welche gewaltige Aussage. Aber solche Aussagen machen Sinn in mystischen Erfahrungen. Da wird gesagt, mach erst diese Erfahrung. Und dann erkennst du, dann verstehst du erst, was hier gemeint ist. Oh Leute, wie gefährlich solchen Eindrücken. So sehr wird nun die Gemeinde, das heißt die, die in Beziehung zu Jesus Christus stehen, wird praktisch angefochten. Darum, sagt Paulus, ich fürchte, ich zittere um euch, dass wie die Schlange Eva würde mit ihr liest, eure Gedanken werden abgewendet. Wovon nun? Eure Gedanken werden abgewendet von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Was heißt weg von der Beziehung zu ihm? Also die Christen sind gefährdet, sie haben eine Beziehung angefangen und jetzt werden sie wieder rausgezogen. Oder es wird dafür gesorgt, dass sie überhaupt nicht in eine Beziehung eintreten. Es überhaupt nicht laut und deutlich zum Ausdruck bringen. Und das Bekenntnis nicht klar ist. Ja, Jesus ist der Herr. Und er ist aus den Toten auferstanden. Er lebt. Nun, das ist Paulus große Anliegen. Sein Eifer war ja dafür, die Verlobung oder die Beziehung mit einem einzigen Mann. Nämlich mit Jesus Christus selbst, zustande zu bringen und imstande zu halten. Dahin galt sein Eifer. Also nicht um das Machen von Erfahrungen, nicht um das Halten von bestimmten Geboten oder Praktiken. Nein, hier ging es um die wahre Gottesdienst, die von Gott in Jesus Christus ausging. Jesus Christus als eine Beziehung. Und wenn es darum geht, verlobt zu sein mit einem einzigen Mann, dann kann man diese Aussage, Hauptsache religiös, so nicht mehr machen. Man muss eine Wahl treffen. Eine Wahl für eine Person. Und bitten, Jesus Christus, komme in mein Leben, komme in mein Herz. Das ist jeden Moment, jeden Tag möglich. Und dann soll eine Beziehung anfangen und diese Beziehung soll gestärkt werden. Danach soll es heißen, nicht Hauptsache religiös, sondern Hauptsache Ende aller Religiosität oder auch alles Ausüben von Religion. Hauptsache, wir stehen und bleiben feste in einer Beziehung zu Jesus Christus, die da lauter ist und einfältig. Bitte, macht diesen Schritt. Wir hören miteinander auf ein Musikstück. Hier steht ein Rieseninstrument. Gestern habe ich schon ein bisschen davon gehört. Und es gibt eine junge Frau, die kann das bedienen. Und ich habe verstanden, dass sie das heute auch noch einmal machen wird. zwei junge Frauen, glaube auch noch eine Frau,